Sie hören Die Löwenskölz, Anna, das Mädchen aus Dalarne, von Selma Lagerlöf, gelesen von Heidi Jürgens. Die Reise nach Karlstadt. 1. Was man auch gegen Thea Sundler einwenden mag, das eine muss man zugeben, sie verstand es besser als irgendjemand, Karl Arthur Ekenstedt zu behandeln. Denkt man zum Beispiel an Charlotte Löwenskjöld, so hatte auch diese versucht, ihn zu veranlassen, nach Karlstadt zu fahren und sich mit seiner Mutter zu versöhnen. Aber um ihn dazu zu bewegen, hatte sie ihn an alles erinnert, was ihm die Mutter gewesen war. Und zuletzt hatte sie es tatsächlich versucht, ihn damit zu erschrecken, dass er nicht mehr so gut werde predigen können wie bisher, wenn er undankbar gegen seine Mutter sei. Das war ganz so, als wollte sie, dass er wie der verlorene Sohn kommen und flehen sollte, wieder in Gnaden im Elternhaus aufgenommen zu werden. Aber in der Geistesverfassung, in der er sich damals befand, war das nichts für ihn. Für ihn, der so große Erfolge mit seinen Predigten gehabt hatte und von der ganzen Gemeinde geschätzt wurde. Thea Sundler griff es ganz anders an, als sie ihn veranlassen wollte, wieder nach Karlstadt zu reisen. Sie fragte ihn, ob das wahr sei, was sie von der lieben Tante Ekenstedt gehört habe. Nämlich, dass diese verlange, man sollte sie auch für die kleinste Kleinigkeit, womit man sich gegen sie vergangen habe, um Verzeihung bitten. Aber wenn sie es bei andern so genau nehme, so sei sie wohl auch selbst willig und bereit. Ja, Karl Arthur musste zugeben, dass sie so sei. Im selben Augenblick, wo die Mutter einsehe, dass sie sich vergangen habe, sei sie auch bereit, es wieder gut zu machen und sich zu versöhnen. Da erinnerte ihn Thea an damals, wo die liebe Tante Ekenstedt im schlimmsten Tauwetter die gefährliche Reise nach Uppsala unternommen hatte, nur damit er sie um Verzeihung bitten könne. Und sie wunderte sich darüber, dass er, ein christlicher Pfarrer, einen weniger versöhnlichen Sinn habe als ein gewöhnliches, weltliches Menschenkind. Karl Arthur begriff nicht so recht, worauf sie hinaus wollte. Er starrte sie nur unverwandt an. Aber Frau Sundler sagte, diesmal sei es die liebe Frau Oberst Ekenstedt gewesen, die sich gegen ihn vergangen habe. Und wenn sie so gerecht sei, wie er behaupte, dann könne er ja nicht daran zweifeln, dass sie es jetzt bereue und sich von ganzem Herzen danach sehne, ihn um Verzeihung zu bitten. Aber sie könne ja nicht zu ihm kommen, weil sie krank sei, und darum sei es seine Pflicht, zu ihr zu reisen. Das war etwas ganz anderes, als womit ihm Charlotte gekommen war. Das hieß nicht, als verlorener Sohn zu den Eltern heimzukehren, sondern bei ihnen als Sieger einzutreten. Nun fuhr er nicht hin und flehte um gnädige Vergebung, sondern er erteilte sie. Es ist unmöglich zu beschreiben, wie sehr ihm das zusagte und wie dankbar er Thea war, die ihn auf diesen Gedanken gebracht hatte. Kaum war er am Sonntag aus der Kirche zurück und hatte bei Thea gegessen, als er sich auch schon auf die Reise nach Karlstadt begab. Ja, er war so eifrig, dass er die ganze Nacht hindurch fuhr. Er hielt sich mit dem Gedanken wach, wie schön es sein werde, wenn er bei der Mutter angelangt sei. Niemand vermochte eine derartige Begegnung so schön zu gestalten wie seine Mutter. Um 5 Uhr in der Frühe kam er in Karlstadt an. Er ging aber nicht sofort nach Hause, sondern zuerst in den Gasthof. Über die Gesinnung seiner Mutter ihm gegenüber kamen ihm nicht die geringsten Zweifel, aber der seines Vaters war er nicht so ganz sicher. Es war durchaus nicht unmöglich, dass der Vater ihn nicht hereinlassen würde, und dem wollte er sich im Beisein des Kutschers nicht aussetzen. Der Wirt des Gasthofs stand auf der Hausstaffel und erkannte Karl Arthur sofort als alten Karlstädter. Er hatte vielleicht ein Vöglein davon pfeifen hören, dass zwischen ihm und seinen Eltern ein Zerwürfnis entstanden sei, weil der junge Pfarrer ein Mädchen aus Dalarne heiraten wolle. Darum sprach er vorsichtig und teilnehmend mit Karl Arthur. Aber dieser sah so ruhig und zufrieden aus und antwortete so munter, dass der Wirt anfing zu glauben, das Gerücht von einer Uneinigkeit sei aus der Luft gegriffen. Karl Arthur verlangte ein Zimmer, wusch sich und kleidete sich sehr sorgfältig an. Als er wieder herauskam, trug er den Pastorenrock, die kleinen Bäffchen und den hohen schwarzen Hut. Er hatte sich in seine Amtstracht gekleidet, um der Mutter gleich zu zeigen, in welch frommer und priesterlicher Gesinnung er gekommen war. Der Wirt fragte ihn, ob er frühstücken wolle, allein er lehnte ab, denn er wollte den glücklichen Augenblick, in welchem er und seine Mutter einander in die Arme fallen würden, nicht länger hinausschieben. Rasch ging er durch die Straßen dem Klarelfstrande zu. In ihm war dieselbe große und freudige Erwartung wie zu jenen Zeiten, wo er als Student von Uppsala in die Ferien nach Hause gekommen war. Aber plötzlich blieb er stehen und sah so verstört aus, als hätte er einen Schlag ins Gesicht bekommen. Er war dem Elternhause ganz nahe gekommen und sah, dass alle Türen und Fensterläden fest verschlossen waren. Im ersten Erstaunen fiel ihm ein, der Wirt hätte am Ende seinen Eltern Nachricht gesandt, dass er gekommen sei, und sie hätten das Haus verschlossen, um ihn nicht hereinzulassen. Er wurde feuerrot vor Zorn und machte sofort Kehrt, um wieder abzureisen. Aber es dauerte nicht lange, da musste er über sich selbst lachen. Es war ja kaum 6 Uhr, und um diese Zeit war das Haus immer fest verschlossen. Das war doch zu lächerlich von ihm. Wie war er nur auf den Gedanken gekommen, die Läden seien verriegelt und die Türen verschlossen, damit er nicht herein könne?